meiner letzten Predigt habe ich über Psalm 1 gepredigt und will heute zu Psalm 2 kommen, was nicht nur mit meiner unkreativen Art zusammenhängt, sondern auch, weil Psalm 1 und Psalm 2 direkt was miteinander zu tun haben. Ja, wir haben ja bei der letzten Predigt schon ein bisschen gesehen, die Psalmen sind nicht einfach nur irgendwie wild zusammengewürfelt worden. Ja, auch wenn es uns vielleicht manchmal so scheint, dass da so 150 Psalmen gab und da hat man halt einfach einen rausgezogen und so nacheinander an die Buchrolle rangehängt oder die Schriftrolle. Aber das ist nicht so, sondern die wurden wirklich bewusst auch sortiert und bewusst nacheinander so auch in eine Reihenfolge gesetzt. Werden wir gleich dann auch von Psalm 1 zu Psalm 2 auch sehen. Ich will uns aber zuerst mal Psalm 2 lesen. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen Jahwe und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel wohnt, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnungen Jahwes bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient Jahwe mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Ich habe den Psalm überschrieben mit glückliche Unterwerfung unter König Christus. Glückliche Unterwerfung unter König Christus. Und wir wollen uns das hier in drei Teilen diesen Psalm anschauen. Zuerst die ersten drei Verse, wo es geht um dein gottloser Weg. Dann die Verse 4 bis 9, er vergeht durch König Christus. Und die letzten Verse, außer du kehrst davon um und birgst dich bei ihm. Ja, also unter diesem Satz, dein gottloser Weg vergeht durch König Christus, außer du kehrst davon um und birgst dich bei ihm, umfasst diese ja, drei Hauptdinge, um die es in diesem Psalm dann auch geht. Nochmal ganz kurz zurück zu Psalm 1, der hat uns schon gezeigt, wer wirklich glücklich sein darf. Es ist nämlich der eine Gerechte, der hier beschrieben wird in diesem Psalm. Der darf wirklich glücklich sein. Und das ist unser Herr Jesus. Wer darf nicht glücklich sein? Hat der Psalm auch gesagt, nämlich die vielen Ungerechten, also du und ich, wir dürfen nicht glücklich sein, weil wir Sünder sind und Gott eben Sünder bestraft. Also erstmal ziemlich doof, wie der Psalm dann weitergeht. Aber er endet nicht so in Vers 5, sondern dieser Psalm endet mit Vers 6, wo es nicht um die vielen Ungerechten geht, sondern auch um die vielen Gerechten, die auch glücklich sein dürfen. Es gibt also nicht nur einen Gerechten, der glücklich sein darf und halt daneben viele Ungerechte, die verdammt sind, sondern es gibt zusätzlich auch noch viele Gerechte, die auch glücklich sein dürfen. Und das sind all diejenigen, die zu diesem einen Gerechten gehören. Denn in Christus gehört dir seine ganze Gerechtigkeit und du darfst genauso glücklich sein. Aber wer nicht umkehrt und gottlos bleibt, kann niemals ewig glücklich sein. Dein Weg vergeht. Der taugt also nicht für immer. So hat dieser Psalm 1 kurz zusammengefasst, haben uns das letztes Mal angeschaut. Und damit kommen wir auch schon direkt in Psalm 2, in die ersten drei Verse, weil da geht es genauso um diesen gottlosen Weg, den wir schon in Psalm 1 auch kennengelernt haben. Aber bevor wir uns das anschauen, diesen ersten Punkt, ganz kurz auf diese fehlende Überschrift eingehen, die dieser Psalm ja nicht hat. Obwohl die meisten Psalmen eine Überschrift haben, hat dieser Psalm ja keine. Wir haben uns letztes Mal das schon ganz kurz, hatte ich es erwähnt, wir haben es aber nicht zusammen gelesen, deswegen will ich es jetzt einmal kurz lesen und mal kurz in Apostelgeschichte 4, Vers 25 gehen. Erfahren wir was wir aus dem Psalm jetzt nicht erfahren. Und ich habe auch gesagt, ganz bewusst nicht erfahren. In Apostelgeschichte 4, Vers 25 heißt es, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völkerschaften und so weiter. Ja, also wir haben hier dieses Gebet der Gemeinde, wo sie betet und diesen Vers hier aus Psalm 2 zitiert, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften. Und es wird gesagt, das hat David geschrieben. Ja, die wussten damals also ganz klar, wer diesen Psalm geschrieben hat, aber aus Psalm 2 erfahren wir es nicht, obwohl wir dann zum Beispiel aus Psalm 3 gleich erfahren in der Überschrift, ein Psalm von David, als er vor Absalom floh. Warum ist es hier nicht aufgezeichnet, nicht geschrieben, obwohl wir es ja wissen? Obwohl wir jetzt wissen, okay, David hat es geschrieben, sicherlich dann auch in seiner Königszeit. Und somit geht es auch hier ein Stück weit um David. David war nämlich genauso ein Gesalbter. Und für Gesalbter steht ja hier dieses Wort Maschiach, also Messias. David als König war genauso ein Gesalbter. Ein Messias Gottes, wie es dann in Vers 2 ja auch heißt, es treten auf Könige der Erde, Fürsten tun sie sich zusammen gegen Jahwe und seinen Messias. Ja, er war als König, war er ein Gesalbter Gottes. Er wurde zum König gesalbt und die Könige im Alten Testament, die wurden öfters auch Messias genannt. Und als König war er genauso auch ein Sohn Gottes. Ja, wie wir auch an anderen Stellen im Alten Testament lesen. Die Könige wurden auch Sohn Gottes genannt. Aber jetzt müssen wir ganz klar unterscheiden, so vermessen war der David nicht zu meinen, dass er dieser Messias und dieser Sohn Gottes hier aus Psalm 2 ist. Obwohl er als König Israels schon ein Messias, ein Sohn Gottes war, aber so vermessen war er definitiv nicht. Weil diese Sprache, die uns in diesem Psalm hier auch begegnet, ja, die ist ja so übertrieben für einen menschlichen König. Ja, also also hier wird ein Weltherrscher beschrieben. Und das war David definitiv nicht. Das war keiner der Könige Israels. Hier wird ein Weltherrscher beschrieben, der wirklich universal herrscht. Das hat sich der David sicherlich nicht angemessen zu sagen, dass er das sei, obwohl er König war. Und somit zeigt uns dieser Psalm zwar anhand eines Königs, und sicherlich auch mit Worten, auch von einem damaligen König, zeigt er uns trotzdem ganz absichtlich, will er uns zu diesem größeren David weisen, zum größten und eigentlichen Messias und Sohn Gottes, nämlich zu unserem Herrn Jesus, von dem dieser Psalm hier auch geschrieben wurde. Und wir haben es ja gesehen, dass Psalm 1 und 2 zusammenhängen, um auch ja, dieses Eingangstor in dem Psalter uns auch zu beschreiben und wie wir den verstehen sollen. Und deswegen auch keine Überschrift steht, obwohl wir sie eigentlich wissen würden, von wem sie ist. Aber das hier ist ein weiterer Grund, dass David auch nicht zeigen will, dass das Ganze jetzt von ihm handelt. Sicherlich kann man an David manches und vieles sehen, was auf unseren Herrn Jesus vorschattet. Aber hier haben wir so übertriebene Worte, die definitiv nicht von ihm handeln, sondern von unserem Herrn Jesus, zu dem das Ganze dann auch führen soll. Und haben deswegen auch keine Autorenangabe, um zu verstehen, wie dieser Psalm auch verstanden werden soll. Mit dieser kleinen Hinführung von Psalm 1 her wollen wir uns jetzt die ersten drei Verse anschauen, wo es um deinen gottlosen Weg geht. Ich lese uns nochmal Vers 1 bis 3. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Das sagen sie. Wie auch die Sprüche, so beginnt auch der Psalter mit einer Warnung vor dem gottlosen Weg. Ja, es soll uns eigentlich vor diesem Weg, wir haben ja letztes Mal schon gesehen, es werden oft diese zwei Wege beschrieben, der Weg der Gerechten und der Weg der Gottlosen. Und vor diesem gottlosen Weg warnen die Psalmen und auch die Sprüche ganz viel. Ja, und da haben wir Sprüche 1, die Verse 8 bis 9, die sind dabei thematisch genauso wie Psalm 1. Und Sprüche 1, Vers 20 bis 33 sind genau wie dieser Psalm 2. Könnt ihr mal gerne daheim auch noch studieren, wo wir es thematisch genau die gleichen Themen haben, die Warnung vor diesem gottlosen Weg. Weil seit dem Sündenfall passiert immer wieder genau das Gleiche. Könige, Fürsten, aber auch die einfachsten Menschen, ja, die nicht mal irgendwas zustande bringen, die wirklich, selbst die für nichts in dieser Welt taugen, alle tun genau das Gleiche und tun sich zusammen und rebellieren gegen Gott und seinen Messias. So sind wir Menschen. Und so bist auch du und ich. So sind wir. Wir rebellieren gegen ihn. Unser Herz, ja, unser Kontrollzentrum, das ist so geprägt von diesem Satz in Vers 3, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Ja, wir wollen diese Abhängigkeit von Gott, die wollen wir, oder hier ganz speziell, ja, von Jahwe und seinem Gesalbten, diese Bande, diese Stricke, die wollen wir von uns loswerden, wollen sie über Bord werfen, die Abhängigkeit von Gott, wollen uns lossagen von dem souverän über uns bestimmenden Gott. Wir wollen selber unser Gott sein. Das fängt schon bei den ganz, ganz Kleinen an, bei denen jeder Satz mit Nein oder mit Aber beginnt. Ja, kennt ihr sicherlich, spätestens wenn man Eltern ist. Aber das geht später nicht weiter, selbst wenn dann unsere Sätze nicht mit Nein oder Aber beginnen. Dann ist vielleicht unser Denken. Und wir können uns einfach nur besser kontrollieren. Das ist unser ganzes Wesen ist davon geprägt, dass wir Gottes Bestimmen über uns loswerden wollen. Gottes gute Ordnungen, die kommen uns vor wie Stricke, die uns fesseln, obwohl sie eigentlich nur sichere Leitplanken sein sollen, die uns vor dem Totalschaden bewahren. Freiheit wollen sie hier von Gott. Das wird proklamiert, Freiheit. Lasst uns das alles zerreißen, dass wir frei sind. Das proklamieren sie hier. Sich Gottes Weisungen entziehen, das sehen wir nur allzu gut in unserer Gesellschaft. Überall wird öffentlich dagegen gewettert, was Gott eigentlich haben will. Immer mehr Ordnungen Gottes abgeschafft. Und es nicht nur jetzt irgendwie in der Geschlechter- oder auch Ehefrage, auch in so vielen anderen Dingen wird es alles versucht wegzureißen, sich davon loszusagen, es abzuwerfen. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir müssen doch eigentlich gar nicht so weit gucken wie unsere ganze Gesellschaft, oder? Wir könnten auch einfach nur nach links oder rechts gucken. Aber ihr könnt auch einfach mal nur ganz nach unten gucken, dass er euch sieht. Das würde reichen, oder? Um genau das festzustellen. Wie oft wolltet ihr vielleicht selber schon mal ausbrechen aus der ganzen Sache? Vielleicht aus der Beziehung mit Gott oder einfach mal in bestimmten Dingen euer eigener Herr sein. Und wenn es nur auf eine gewisse Zeit ist oder nur in gewissen Punkten, einfach nur, ich will doch jetzt das mal bestimmen und will nicht, dass es so läuft, wie es Gott sagt. Zumindest wenn ihr ehrlich seid, dann kennt ihr das sicherlich auch. Wir sehen also diese Rebellion ganz konkret in unserem Leben. Wir haben diese Rebellion von uns Menschen, aber auch ganz konkret in Jesu Erdenleben gesehen. Damals, als es am Kreuz dann seinen Höhepunkt erreichte und die ganze weltliche und auch religiöse Führung meinte, nun endlich Gottes Stricke zerrissen zu haben und den Messias los zu sein, als sie ihn gekreuzigt haben. Und genau aus dem Grund haben wir das vorhin auch in Apostelgeschichte 4 gelesen, beziehungsweise hat die Gemeinde das damals eben auch gebetet. Als genau sie das gesehen haben, ihr Herr wurde gekreuzigt, kurz vorher. Und jetzt geht's denen, die zu ihm gehören, genauso. Ja, das war nämlich die Situation, wo Johannes und Petrus ins Gefängnis gesetzt wurden und dann die Gemeinde betet. Ich lese uns nochmal diese Verse, wo wir vorhin schon über den David gelesen haben, einfach mal nur nochmal ein bisschen im Kontext. Ab Apostelgeschichte 4, Vers 24 heißt es: Sie aber, also die Gemeinde, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt, meint Jerusalem, in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen soll. Genau deswegen haben sie diese Verse zitiert. Und der David fragt sich in Vers 1, warum toben sie gegen Gott? Wo man doch weiß, dass dieser Weg vergeht. Warum? Das ist doch einfach nur doof und sinnlos. Aber warum tust du es dann immer wieder? Wenn es doch einfach nur doof und sinnlos ist, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken. Weil wir von uns Menschen aus so sind. Unser ganzes Herz ist dadurch durchdrungen und korrumpiert. Und so ist dein gottloser Weg, der vergeht. So sind wir Menschen, so ist unser Weg. Was sind jetzt die Konsequenzen von diesem Weg? Der zweite Punkt, die Verse 4 bis 9. Dein gottloser Weg, er vergeht durch König Christus. Ich lese uns die Verse, nun einmal den Vers 4. Der Herr thront. Nee, Entschuldigung, der im Himmel thront, so. Der im Himmel thront, er lacht. Der Herr spottet über sie. Gott lacht einfach nur über diese Gottlosigkeit. Müsst ihr euch mal geben, er lacht einfach nur drüber. Ja, und zwar jetzt nicht, weil er es irgendwie lustig findet, sondern ganz im Gegenteil, er ist darüber sehr zornig, aber er lacht, weil es ihn nicht mal verschüttelt, weil er meint, das ist so ein kleiner Zwergenaufstand von den Menschen und er muss einfach nur drüber lachen. Ja, als ob es ihm irgendwas machen würde. Er kann darüber einfach nur müde lächeln. Dieses Lachen ist kein lustiges Lachen, sondern hier heißt ein spottendes Lachen. Er spottet über sie. Über solche Menschen spottet Gott einfach nur. Über sowas Dummes. Ja, wir haben solche Aussagen in der Bibel, dass Gott in seiner allgemeinen Gnade gnädig ist, wirklich mit jedem einzelnen Menschen und jeden einzelnen Menschen auch versorgt und in diesem Sinne auch jeden einzelnen Menschen liebt und keinen Gefallen am Tod des Gottlosen hat. Und es sind alles herrliche Verse. Aber wir haben genauso auch diese Verse in der Bibel und sehen, dass Gottes Geduld und Gnade mit Gottlosen auch ein Ende hat. Und wenn Gott dann mal anfängt, spöttisch zu lachen, dann gibt es für uns wirklich keinen Grund mehr zu lachen, weil dann ist wirklich Schicht im Schacht. Gott lacht, weil er weiser ist als alle seine Feinde zusammen. Wir haben vorhin in Römer 9 gelesen von dem Pharao, der gemeint hat, er könnte hier alles tun. Aber was sagt Gott? Ich habe dich genau dazu berufen. Du blickst gar nicht, was da wirklich passiert, obwohl das der Weltherrscher damals war. Mächtigste Mann auf der ganzen Erde. Und Gott sagt, du hast keine Ahnung, was du tust. Und was meint ihr? Was der mächtige Pharao meinte, der Gottes Volk eigentlich entmachten wollte, indem er ihre Jungs im Nil ertränken ließ. Was meint ihr, wie dieser Pharao dann vielleicht gelacht hat? Ah, jetzt sind die endlich, ja, ist die nächste Generation eigentlich tot? Endlich habe ich die unter den Füßen. Hat er vielleicht drüber gelacht? Aber als dann zur selben Zeit seine eigene Tochter den Mose, diesen kleinen Jungen, der später der Befreier Israels wurde, als seine eigene Tochter dem das Leben rettete, als sie ihn aus dem Nil gerettet hat und dann an ihrem eigenen Hof wie einen Fürsten erzog und ihm eigentlich alles mitgegeben hat, was es später brauchte, um dieses Volk zu retten und auch den Zugang zum Hof zu haben. Was meint er, wie Gott da gelacht hat? Wo der Pharao meinte, er hätte jetzt gesiegt und vielleicht über das Volk gelacht. Und in Gottes Plan war genau das sein Niedergang. Gott lacht einfach nur über unsere Dummheit. Das ist Gottes Ironie, das ist sein Lachen, das wirklich triumphiert. Für Gott, das sind diese ganzen Anschläge der Menschen, das sind wie ein Klacks, wie ein Witz. Ja, die ganze Rebellion des Teufels und aller seiner Dämonen und aller wichtigen und unwichtigen Menschen zusammengesehen, ist es bei Gott nur so, wie wenn irgendein wütender Floh meint, gegen einen Granitblock in der Größe des Mount Everest zu hüpfen, indem er und zu meinen, dass er den spalten könnte. Das ist irrsinnig. Gott lacht darüber, weil es einfach vielleicht nur lustig aussieht, die ganze Rebellion gegen ihn. Es tut ihm nichts. Das ist ein Witz für den felsenfesten Gott. Und Matthew Henry hatte recht, als er sagte, die törichten Anschläge der sündigen Menschenkinder sind für Gott Anlass, seine unendliche Weisheit und Macht zu entfalten. Und gerade die Angriffe von Satans Reich, die in unseren Augen furchtbar sind, sind in Gottes Augen verächtlich. Gott zeigt dadurch einfach seine Macht. Und zwar durch seinen König Christus, wie wir dann gleich in den Versen 5 und 6 sehen. Ich lese ihn uns mal vor. Durch ihn zeigt er seine Macht in dieser ganzen Rebellion gegen ihn. Und dann heißt es, dann spricht er sie an, also Gott spricht diese Rebellen an. Dann spricht er sie in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Also trotz, dass es für Gott ein Witz ist, erregt es aber seinen Zorn, weil es eben Majestät, Beleidigung in höchster Form ist. Aber Gottes Antwort auf diese ganze Rebellion ist der König, der uns ganz viel in den Psalmen vorgestellt wird. Er sagt, warum tobt ihr gegen den gesalbten König? Ich habe ihn doch als König geweiht. Dann könnt ihr doch nichts mehr dran ändern. Dieser König ist natürlich Christus, der dann gleich in Vers 7 sagt, dass er der Sohn Gottes ist. Und wir sehen dann, dass er kein gewöhnlicher König ist, die Könige aus der Geschichte kennen, sondern er sagt dann, oder dieser Gott sagt über ihn, dass er ihn auf Zion geweiht hat oder auf Zion eingesetzt hat. Und Zion beschreibt in der Bibel immer den Ort der Gegenwart Gottes. Ja, dort, wo Gott einfach besonders ist, wo man Gott begegnen kann. Ja, unter anderem hat deswegen eben auch der Tempel, den dann später der Salomo gebaut hat, wurde das eben auch der Ort Zion genannt, weil dort auch Gott besonders war und man ihm begegnen konnte. Unter anderem war das Zion, unter anderem ist der Himmel Zion, unter anderem ist die Gemeinde Zion und so weiter. Der Ort, wo man Gott besonders begegnen kann. Aber das war eben dort auch im Tempel. Dann in Jerusalem, wo man Gott begegnen konnte. Im Tempel hat Gott ihn also geweiht, diesen König. Kurze Frage, wer wird denn in einem Tempel geweiht? Normalerweise kein König, oder? Der wird irgendwo in einem Palast auf einem Thron geweiht. Im Tempel wird ein Priester geweiht. Wir haben hier die Beschreibung eines Priesterkönigs, ja, eines Königs, der im Tempel gekrönt wurde. Und das wird uns hier schon so im Eingangstor des Psalters wird uns das Ganze schon angedeutet, was wir dann nachher zum Beispiel im Psalm 110 ganz ausführlich beschrieben bekommen, dass ein König gleichzeitig auch Priester ist, was eigentlich so in Israel gar nicht möglich war. Aber wir sehen das hier schon in den Psalmen beschrieben, und wo wir dann auch sehen, das kann letztlich gar nicht David meinen, sondern hier ist von einem anderen König die Rede, der dort auf dem heiligen Berg Gottes dazu gemacht wurde, zu diesem König, der gleichzeitig auch Priester ist. Jetzt, wie wurde Christus König? Natürlich, er ist Gott, er ist schon immer König, aber auch als Mensch wurde er eben als König eingesetzt. Es würde zu lang gehen, es jetzt ausführlich zu beschreiben. Ich kann es euch einfach mal nur so sagen: Er wurde am Kreuz und in der Auferstehung als König eingesetzt. Dort wurde Christus als Mensch zum König gemacht. Ja, ich hoffe dazu mehr an Ostern und Karfreitag dann auch in der Predigt sagen zu können. Vielleicht mal das als kleine Vorschau, wie er dort am Kreuz zum König gemacht wurde. Aber dort wurde er zum Priesterkönig eingesetzt, um dann der ganzen Welt präsentiert zu werden und für uns die Siege zu erringen. Und er ist nicht nur König, nicht nur Priester, sondern er ist auch noch Prophet. Ja, diese drei Ämter hat Christus ja. Und als Prophet spricht dieser Priesterkönig jetzt in Vers 7 bis 9, tritt er auf wie ein Prophet, weil das sind jetzt die Worte. Ja, also wir lesen in den ersten drei Versen, dass der David sich so fragt als Autor dieses Psalms: Hey, warum toben die denn alle und so weiter? Das ist doch sinnlos. Und sagt dann: Hey, Gott lacht da einfach nur drüber und gibt uns dann die Antwort, die Gott gibt über sowas. Also haben wir einen Ausspruch Gottes und der dann sagt: Ich habe einen Priesterkönig eingesetzt. Und jetzt ab Vers 7 redet dieser Priesterkönig in der Mich-Form. Ja, also lasst mich, der eingesetzt wurde, sagt jetzt: Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Und so weiter. Der Titel, wie er sich hier nennt, mein Sohn bist du, also der Titel Sohn Gottes, der kommt aus 2. Samuel 7, wo zu David eben auch gesagt wurde und so dann auch später zu den Königen Israels, dass sie Söhne Gottes sind. Und wo man dann aber auch in 2. Samuel 7 sehen, okay, auch hier, es redet zwar von David und Salomo, aber letztlich geht es auch darüber hinaus, ja, weil es auf was Ewiges hinweist, auf einen ewigen König. Ja, und wir wissen, okay, sowohl David als auch Salomo sind gestorben und trotzdem Gottes Plan erfüllt sich und weist somit auf den weiteren, größeren, ewigen König hin. Und trotzdem erstmal dieser Titel Sohn Gottes stammt eben aus 2. Samuel 7,14 und ist ein Titel für den König auf dem Thron Davids. Ja? Und aus dem Grund war auch David ein Sohn Gottes, als Repräsentant eben von Gottes Herrschaft, ja, in diesem Königreich Gottes, in dieser Theokratie, die damals in Israel war, war er Repräsentant Gottes und somit ein Sohn Gottes und auch der Salomo später und so weiter. Aber 2. Samuel 7 macht eben deutlich, dass es hier um ein ewiges Königtum mit einem ewigen König geht, was dann letztlich erst in Christus erfüllt ist, der nicht nur eben ein Sohn Gottes ist, sondern der Sohn Gottes. Und er ist auch nicht nur ein Sohn Gottes, weil er so, oder der Sohn Gottes, weil er eben in inniger Gemeinschaft mit Gott ist, ja, weil er selbst Gott ist. Nicht nur deswegen ist er ein Sohn Gottes, sondern eben auch, weil er der von Gott eingesetzte König auf dem Thron Davids ist, die eben diesen Titel im Alten Testament auch hatten. Und deswegen kann ich ja sagen, dass Gott, dass sein Vater zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Jetzt nur die Frage, okay, was bedeutet dieses, ich habe dich heute gezeugt? Also normal, wenn ein Kind so zur Welt kommt, ja, das vielleicht heute sogar noch geboren wird, dann kann das auf jeden Fall auch noch nicht sagen, ich habe dich, das ist mein Vater zu mir gesagt, ich habe heute und so, also können die noch gar nicht reden. Also, ist alles so ein bisschen komisch, gell, wenn wir so auf uns das irgendwie auch beziehen würden, oder so wie wir es kennen. Ja, ich habe dich heute eben gezeugt. Was bedeutet das Ganze? Jesu ewige Zeugung als Sohn aus dem Vater kommt dadurch, dass es eben nur einen einzigen Gott gibt, der aber in sich dreieinig ist. Ja, das ist Jesu ewige Zeugung aus dem Vater. Ja, es gibt ja nur einen Gott, das sind nicht drei Götter. Er ist aus dem Vater als Sohn. Aber hier heißt es ja heute, und Jesus hat ja keinen Anfang, er ist ja ewig. Was bedeutet es also? Dieser Vers 7, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, wird öfters in Apostelgeschichte 13 auch zitiert. Öfters im Neuen Testament zitiert und Apostelgeschichte 13 erklärt es uns, was es bedeutet. Was bedeutet es, dass der Herr Jesus heute gezeugt wurde? Lasst uns mal kurz Apostelgeschichte 13 aufschlagen. Ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert, auch wenn es tatsächlich echt ein bisschen ist. Wer aussteigt, kann aber später wieder einsteigen. Apostelgeschichte 13, ich lese mal ab Vers 30. Das ist eine Predigt von Paulus, wo er dann sagt, Gott aber hat ihn, das ist Jesus, Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm gezogen waren. Also Gott hat ihn auferweckt, es geht um die Auferstehung, Auferweckung. Und jetzt Vers 32, und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Paulus predigt hier in Antiochia und sagt, durch die Auferstehung, also er redet von der Auferstehung und begründet es dann damit, dass Jesus gezeugt wurde, wie es im Psalm 2, Vers 7 steht. Ja, durch die Auferstehung wurde Jesus Christus gezeugt. Dieses heute bezieht sich auf den Tag der Auferstehung. So belegt der Paulus das Ganze, ja, redet hier in Vers 30 von der Auferstehung und dann sagt er, und wir verkündigen euch diese gute Botschaft. Und Vers 33, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht. Also er begründet diese ganze Auferstehung mit, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Hier ist diese Einsetzung auch als Sohn Gottes, als dieser Königstitel passiert. Ich hoffe, ich kann es euch durch Römer 1, die ersten vier Verse, noch ein bisschen näher bringen. Dort wird nämlich das Ganze auch beschrieben, auch dieser Zusammenhang von der Auferstehung und der Sohnschaft Gottes. Lest uns Römer 1, die ersten vier Verse. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und, jetzt kommt's, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Er wurde als Sohn Gottes eingesetzt aufgrund der Totenauferstehung. Als dieser König, ja, was dieser Sohn Gottes auch als Titel beschreibt, nicht nur, dass er Sohn Gottes ist, weil er Gott ist, sondern eben auch, weil er diesen Königstitel hat, den auch die Könige im Alten Testament immer wieder hatten. Als dieser König wurde er aufgrund der Totenauferstehung eingesetzt. Da wurde er dieser verheißene König aus der Nachkommenschaft Davids, dieser davidische König, der nun aber nicht mehr stirbt, sondern auferstanden jetzt dieser neue Mensch ist, dieser neue König, der damit vollendet wurde, ja, der die neue Menschheit begründet, der neue Stammvater des Volkes Gottes ist und ihr König und der wirklich in Kraft auf dem Thron sitzt. Und somit redet im Psalm 2, Vers 7, redet es von dem gleichen wie Vers 6, nämlich die Einsetzung zum König. Und es geschah am Kreuz und in der Auferstehung. Und als dieser eingesetzte König redet er jetzt weiter in Vers 8 und 9 und zeigt, was er für eine umfassende Königsherrschaft hat. Also immer noch, lasst mich die Anordnungen bekannt geben und so, also immer noch dieser eingesetzte Messias redet und sagt, was Gott ihm gesagt hat, nämlich mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Gott, der Vater, hat zu seinem Sohn gesagt, dass er alle Herrschaft fordern darf und dass er ein Reich bekommt, das bis an die Enden der Erde geht, heißt es hier. Und dass er darin herrschen kann, wie er will, souverän. Das erinnert natürlich gleich an ganz viele Stellen, die auf diesen Psalm anspielen. Ich will einfach mal nur kurz an Johannes 5, Vers 22 erinnern, wo der Herr Jesus sagt, alles Gericht hat Gott dem Sohn übergeben, durch alles. Und in Daniel 7, Vers 13 und 14 haben wir bekommt der Daniel eine Vision, dass alle Völker ihm, diesem Menschensohn, dienen und er eine ewige, unzerstörbare Herrschaft hat. All das spielt auch hier auf Psalm 2 an. Ja, Christus, er könnte alle seine Feinde zerschmettern und zerschmeißen, wie es hier heißt. Ja, wie man es vielleicht von einem Geschirr an einem Polterabend kennt. So könnte er mit allen Menschen umgehen. Einfach nur. Und es tut er teilweise auch jetzt schon. Er tut's. Aber noch tut er es nicht immer sofort und nicht immer für uns sichtbar. Noch nicht. Aber er wird es. Das ist sicher. Der Vater hat es ihm gesagt. Spätestens im Endgericht wird er das tun. Jetzt ist aber die Frage, wie kann ich dem entfliehen? Wie kann ich eben weg von diesem gottlosen Weg, der uns auch schon im Psalm 1 beschrieben wurde und wo wir sehen, dass der eben durch König Christus vergeht, wie kann ich dem entfliehen? Psalm 1 hat uns schon einen Hinweis gegeben, Psalm 2, die ja zusammen gehören und die auch mit glücklich beginnen und Psalm 2 mit glücklich endet, er gibt uns jetzt nochmal die direktere Antwort. Wie kann ich diesem gottlosen Weg entfliehen? Denn das sind noch die letzten drei Verse ab Vers 10. Außer du kehrst von diesem gottlosen Weg um und birgst dich bei ihm. Jetzt spricht wieder der Psalmist, also der David, und er zieht es aus dem von Gott und seinem Messias Gesagten, zieht er jetzt eine Schlussfolgerung. Ja, der David hat sich so eine Frage gestellt, hey, warum sind da alle so gottlos, wie kann das sein und. Und wusste dann, eigentlich lacht nur Gott darüber, es tut ihm nicht mal wirklich was. Und wusste dann auch als Prophet, ja, was Gott zu seinem Sohn gesagt hat, was sein Sohn dann selbst sagt, der dann selbst als Prophet auftritt. Ja, und wir wissen ja, dass auch der Jesus Psalm 2 öffentlich gebetet hatte, wo er das Ganze dann auch in die Welt gerufen hat. Und jetzt zieht aber der David als Psalmist, zieht er jetzt eine Schlussfolgerung aus dem Ganzen, was er hier als Prophet mitbekommen hat. Und die will ich jetzt uns einmal vorlesen, die Schlussfolgerung. Und nun, also jetzt, was folgt aus dem Ganzen? Nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Er sagt, Leute, euer Toben aus den ersten drei Versen, das ist einfach nur hirnrissig. Bei diesem König, der alle Macht hat, macht sowas nicht. Ich bitte euch drum. Ihr führt euch ins eigene Verderben. Hört einfach nur auf, ihr Wichtigen der Erde, die irgendwas zu sagen haben, hört auf, Gott loswerden zu wollen, sondern habt Gottesfurcht und lobt Gott, aber immer mit einer zitternden Furcht vor dem Allmächtigen. Das sagt er ja eigentlich. Spurgeon sagte mal dazu, heilige Furcht muss mit der Freude des Christen stets vereint sein. Das ist eine heilige Mischung, die auf dem Altar des Herrn einen süßen Geruch ausströmt. Lasst uns ja keinen anderen Weihrauch auf Gottes Altar bringen. Denn Furcht ohne Freude ist Pein. Freude ohne heilige Furcht wäre Vermessenheit. Furcht ohne Freude ist Pein, aber Freude ohne heilige Furcht wäre Vermessenheit. Deswegen sagt er hier, und es heißt im Psalm, dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Die Furcht vor der wahren Gefahr der Sünde, die wird dich immer wieder zu Christus treiben, wo dann wahre Freude und Jauchzen ist. Und deswegen unterwerft euch ihm ganz freudig. Ja, küsst ihm die Füße, heißt es hier. Küsst den Sohn. Wenn wir diesen hohen König gesehen haben, dann wissen wir, hey, da kommen wir nicht einfach nur hin und hopsen mit auf den Thron, küssen ihn, was auch immer. Nee, bei diesem König, der auf dem Thron sitzt, vor allem so einem König, das Einzige, was man da küsst, sind die Füße. Küsst ihm die Füße, ja, beugt euch vor ihm. Denn sonst entbrennt sein Zorn gegen euch. Und hier heißt es, das passiert leicht. Denn leicht entbrennt sein Zorn. Ja, was kennen wir denn eher? Gott ist langsam zum Zorn, gell? Kennen das 2. Mose 34, Vers 6? Gott ist langsam zum Zorn. Ja, definitiv. Aber wenn wir das missbrauchen, dann kann es auch mal ganz plötzlich losbrechen. Und dann umso gewaltiger. Der sicherste Platz im Universum, wo wir diesem ganzen gottlosen Weg und seinen Konsequenzen entgehen können, ist deswegen zu den Füßen unseres Königs und Retters Jesus Christus, so wie diese Sünderin in Lukas 7 gemacht hat, die wegen ihren Sünden gezittert hat, zitternd zu Jesus kam, aber sich bei ihm barg, ihm die Füße geküsst hat und dann noch, ihr wisst, mit den Tränen, mit den Haaren abgetrocknet und so weiter. Ja, aber wenn wir dieses Bild nehmen, dann haben wir hier das Bild, dass wir den Sohn küssen sollen Und mit Furcht und Zittern kommen und ihm aber zujauchzen sollen, mit einer großen Freude. Dieses Bild haben wir dann hier. Denn in Christus wurde Gottes Zorn dann schon besänftigt. Diese Sünderin hat Vergebung empfangen und das werden wir dann genauso empfangen, weil sein Zorn schon besänftigt wurde in Christus, weil sich der Zorn Gottes gegen seinen Sohn gewandt hat, dass er sich nicht gegen uns wenden muss. Und dann ist es wie im Auge des Hurricanes. Drumherum das volle Chaos bei so einem Wirbelsturm. Alles wird zerstört. Totales Gericht. Aber drinnen, im Auge des Sturms, ist Ruhe. Da ist Sicherheit. So ist unser Herr Jesus, wie dieses Auge des Hurrikans, wenn wir in ihm sind. Und deswegen bist du dann glücklich, wie es der letzte Satz heißt. Ja, wir haben im Psalm 1 begonnen. Glücklich der Mann, der und so weiter. Wir haben gesehen, das beschreibt uns den Herrn Jesus. Und wir enden jetzt hier in Psalm 2. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Er ist glücklich. Glückselig. Und wer sich bei ihm birgt, darf es genauso sein. Fassen wir es für uns nochmal zusammen. Dann sagt dieser Psalm zu uns, dass wir von unserer Sünde umkehren sollen und mit dieser Rebellion gegen Gott aufhören sollen. Und er sagt dir, dass du dich unterwerfen sollst unter Christus. Anders erwartet dich aber ein übles Gericht. Egal, ob du jetzt ein kleiner Bürger bist oder ein großer König, die hier erstmal angesprochen sind. Oder egal, wie wichtig du bist oder unwichtig. Das wird uns alle gleich treffen. Aber als einer, der sein Glück in dieser Unterordnung unter ihm schon gefunden hat, da merkt er das eine, was er dann auch in Matthäus 28 zum Schluss gesagt hat. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Mir ist alle Macht gegeben. Im Himmel und auf Erden. Das sehen wir im Psalm 2, oder? Er hat die Macht. Was ist die Konsequenz daraus? Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe.